die werden sich halt denken, naja, wenn die Claudia mit 40 oder 50 noch fährt, dann habe ich wirklich noch Zeit für meine Erfolge.
Du kannst mit jedem Alter, jede Sportart und jedes Training machen, nur halt angepasst. Und dann kannst du aber gut aufbauen.
Roger Bannister ist ein super Beispiel, finde ich, der die Meile unter 4 Minuten als erster gelaufen ist. Und es hat geheißen von der Wissenschaft, das ist unmöglich, das schafft dein Herz nicht, das schafft dein Körper nicht, das geht nicht. Und er hat es geschafft.
Wenn man von jemandem hört, ja, du kannst das nicht mehr machen, sei es jetzt von einem Therapeuten, von einem Trainer, von einem Arzt, dann macht das was mit einem.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sport und Kontext. Wir dürfen heute eine Frau begrüßen, die erst vor kurzem Geschichte geschrieben hat. Als sie ihr Debüt im Snowboard-Weltcup feiert, war der Franz Franitzky österreichischer Bundeskanzler. Die meisten Haushalte hatten noch kein Internet und ich selbst war in der ersten Klasse Volksschule. Das war das Jahr 1994 und vor kurzem wurde sie mit ihrer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Cortina zur ältesten Athletin, die jemals an Winterspielen teilgenommen hat und zählt mit 52 Jahren noch zur Weltspitze im Snowboardsport. Ihr Name ist Claudia Regler. Wir freuen uns, dass du da bist, Claudia. Hallo.
Ich freue mich auch sehr.
Neben ihr sitzt Daniel Moser. Auch sein Berufsalltag ist von Sport geprägt und dabei von der Zusammenarbeit mit Menschen aus allen Altersgruppen. Daniel ist Sportwissenschaftler und Trainingstherapeut am Health Lab in Salzburg und Athletiktrainer unter anderem beim Fußballverein Austria Salzburg. Seine Aufforderung an seine Klienten und Klientinnen lautet: Machen Sie den ersten Schritt, dann begleite ich Sie bis zum Ziel. Hallo Daniel.
Servus, hi.
Und wir sind
Matthias Köb, Gründer von Büro Balanca und Herausgeber von Sport und Kontext.
Und Daniel Warmuth, Sportreporter beim ORF. In unserer heutigen Ausgabe, in unserer heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Sport und Alter. Wir wollen darüber sprechen, welche Auswirkungen das Alter auf die sportlichen Ambitionen hat und umgekehrt, nicht nur im Spitzensport. Claudia, nachdem du der Stargast heute bist, geht's dir eigentlich auf die Nerven, dass du so oft auf dein Alter angesprochen wirst?
Nein, überhaupt nicht. Und das betone ich ja immer wieder, dass man mich gern darauf ansprechen kann, weil das ist eine meiner größten Motivationen inzwischen, wirklich zu zeigen, was möglich ist. Und deswegen darf man das sehr gerne betonen, wie alt ich bin.
Aber es ist ja jedes Mal das große Thema eigentlich, wenn man irgendwie deinen Namen liest oder hört oder wenn es zum Thema Großereignis kommt.
Wenn ich im Sport drinnen bin und wenn ich meine Rennen fahre, an so Sachen denke ich natürlich nicht. Und ich denke nicht dran, wie alt ist jetzt die Gegnerin neben mir. Das fällt mir immer noch auf, wenn darüber gesprochen wird. Und deswegen finde ich es dann auch schon sehr lustig und macht mich dann schon stolz, wenn ich mir denke, boah, ja, jetzt habe ich wirklich schon ein Alter erreicht, das nicht gewöhnlich ist im Spitzensport.
Ich glaube, stolz ist das richtige Stichwort, weil beispielsweise man geht in ein Lokal, wo nur junge Leute sind und da fühlt man sich auch ein bisschen komisch, ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber bei dir ist ja komplett das Gegenteil eigentlich vorhanden. Du bist in Wahrheit noch immer an der Spitze und hast überhaupt nicht das Gefühl, dass du da fehl am Platz sein könntest, oder?
Nein, wirklich nicht, weil, wie gesagt, ich denke nicht ans Alter. Ich meine, das klingt schon so abgedroschen, Alter ist eine Zahl, aber es ist wirklich so für mich, weil natürlich, je mehr ich ans Alter denke oder auch so diese Glaubenssätze, was man da oft hat, naja, wow, jetzt bin ich 30, das ist alles an mir vorübergegangen, aber auch diese Glaubenssätze, die man hat, wow, jetzt fängt es zu zwicken an und wow, alt werden ist nicht schön und genau so Sachen, die schaue ich, dass mir einfach nicht über die Lippen kommen, weil ich weiß, das macht viel in unserem Hirn und hat dann Auswirkungen auf den Körper.
Also sehr reflektierter Zugang eigentlich.
Ich finde das Thema generell spannend, so das mit mir auseinandersetzen und ich beschäftige mich schon so lange so mit der Macht der Gedanken, war es halt früher und inzwischen gibt es aber schon so viel über die Gehirnwissenschaften, so viel Infos und das interessiert mich enorm, was geht so ab in meinem Körper, vor allem in meinem Hirn und ich weiß, ich habe da ganz viel Einfluss oder ganz viel Macht, wie ich dann Sachen blenden kann.
Zum mentalen Part kommen wir noch, dann später ist ja ein ganz interessanter Aspekt.
Daniel, wie wir schon gehört haben, du hast mit Menschen unterschiedlichen Alters zu tun in deinem Beruf. Was sagst du zu einer Sportlerin, die mit 52 Jahren noch immer zur absoluten Weltspitze zählt?
Ich würde einfach sagen, weiter so. Also ich glaube, extrem viel richtig gemacht. Ausnahmeerscheinung, es ist, wie du sagst, es ist schon auch viel im Kopf natürlich. Man muss natürlich auch sagen, wenn Verletzungen da sind, dann ist es oft auch schwierig, dass man so lange so in dem Bereich bleiben kann. Aber im Endeffekt geht es wirklich darum, dass man einfach schaut, okay, ich versuche dran zu bleiben, versuche die Base zu halten, was ich habe und immer weiterzugehen. Man sieht es ja auch bei anderen Sportlern, Profisportlern, es wird schon immer mehr Richtung älter gehen. Ja, also das sieht man einfach und finde das super. Also das ist sehr, sehr gut, ja.
Würdest du jetzt sagen, aus deiner Erfahrung heraus, gibt es so typische Unterschiede zwischen jüngeren und älteren Menschen im Hinblick auf Sport?
Oh, Unterschiede wahrscheinlich in der Sportart, was sie ausüben. Ja, da gibt es sicher Unterschiede, aber da bin ich auch eher wieder so, okay, wenn du Lust drauf hast, Snowboarden zu gehen, auch wenn man älter ist, dann mach's. Ja. Man muss es wahrscheinlich ein bisschen anders angehen als 12-Jähriger, weil da ist, okay, ist mir egal, ich probiere es einfach. Und wenn man dann ein bisschen älter ist, muss man es einfach ein bisschen vielleicht methodischer aufbauen, ein bisschen langsamer angehen, vielleicht zuerst einmal ein Krafttraining machen, einmal Ausdauertraining machen, dass ich weiß, okay, ich habe die Komponente einmal abgehakt und dann gehe ich snowboarden. Also ich bin da ein Verfechter, jeder, der sich was in den Kopf setzt und der was Lust drauf hat, der sollte das machen, vor allem im Sport. Das muss einfach Spaß machen. Und wenn jemand Tennis spielen gehen will, Golf spielen will und egal welches Alter das ist, der sollte das machen.
Springen wir vielleicht ein Stück zurück beim Thema Alter, also bis zu eurer Kindheit. Was waren eure ersten sportlichen Erinnerungen? Daniel, fangst du kurz an.
Also wenn wir wirklich von Sport reden, eher der Fußball. Die ersten Wettkämpfe oder das erste Mal mit dem Team irgendwo gegen eine andere Mannschaft zu spielen. Und sonst, wenn wir von Bewegung sprechen, ist es dann schon wieder was anderes. Das ist einfach mit den Freunden irgendwo im Wald zu spielen.
Bei mir war es halt dann das Skifahren. Wir sind direkt neben dem Lift aufgewachsen, meine Geschwister und ich. Und es ist lustig, eine Erinnerung habe ich da. Da bin ich halt aufgefahren mit meinen Ski und habe einen Ski verloren, der bis ins Tal runtergerattert ist. Ich war damals, glaube ich, 6 und ich war mit einem Onkel unterwegs. Und ich weiß einfach nur, der hat mich so ausgelacht. Der hat so einen Spaß dran gehabt. Und ich war so frustriert, dass dieser Ski dahin ist. Aber ich war ja eh ganz gut unterwegs auf die Ski. Jetzt habe ich dann eh mit einem Ski bin ich ganz gut.
Aber da hat sich schon abgezeichnet, dass du nur auf einem Brettl besser bist.
Das scheint so, ja. Das war der erste Moment. Stimmt, jetzt was das du sagst. Ja, und wirklich das im Wald draußen, das war früher viel Bewegung und auch mit den Eltern, also viel in die Berg gewesen. Das war lustig, meine Schwester, ich meine, die war ja auch lange Snowboarderin, die ist 11 Monate jünger, die ist immer in der Kraxen dran geworden. Aber ich kann mich erinnern, das hat mir nie was ausgemacht.
Glaubst du, ist das irgendwie in die Wiege gelegt? Spielen da die Gene ein bisschen eine Rolle? Wie prägend waren da deine Eltern auch, was die sportliche Veranlagung betrifft?
Ja, ich glaube, es ist ein Mix aus allem, weil es ist schon so, dass wir geprägt werden von Kindheit auf. Und das war bei uns wirklich auch diese Bewegung, dieser Sport. Der Papa war sehr sportlich, die Mama hat eher so das Musische. Also. Und auch dieser Optimismus, was in unserer Familie einfach vorgelebt worden ist, so dieses auch, probier Dinge, schau einfach, wie es geht, weil ich kenne einfach ganz andere Beispiele, wo ich gehört habe, wo es heißt, Snowboarden ist kein Beruf oder Skifahren ist kein Beruf und lern doch was Gescheites und das haben wir nie gehabt. Also wir haben wirklich, sind eher motiviert worden und animiert worden, das zu versuchen, woran wir erfreut haben und deswegen haben unsere Eltern da so ein riesen Puzzle dazu beigetragen, dass ich heute da bin, wo ich bin. Weil mir das mitgegeben worden ist, klar auf.
Daniel, du begleitest ja auch Sportlerinnen, Sportler, die ein Umfeld haben, die Familien haben. Ist es auch aus sportwissenschaftlicher Sicht vielleicht so, dass die Gene eine Rolle spielen oder reicht es einfach, wenn man den Kindern die Freude an der Bewegung mitgibt?
Gene sind schon ein wichtiger Punkt natürlich. Das wird weitergegeben. Aber natürlich das soziale Umfeld, man kann auch die Gene verändern. Das heißt, wenn man sehr sportliches, soziales Umfeld hat, Familie, Freunde, dann kann man das natürlich auch annehmen und umbauen sozusagen und dann weitergeben auf die nächste Generation. Also das ist sicher ein Unterschied, ja.
Claudia, wir haben schon gehört, du hast 1994 dein Debüt gegeben im Weltcup. Was hat sich für dich verändert seither?
Oder wie hast du dich verändert?
Dieses mit mir selber auseinandersetzen, dieses ständig weiterentwickeln, das treibt mich einfach an und ich habe da so viel lernen dürfen. Und wenn ich mir denke, wie nervös ich früher oft war vor dem Start, da habe ich meine Beine gar nicht mehr gescheit gespürt, weil ich einfach so nervös war. Und inzwischen habe ich halt gewisse Techniken und Methoden, wo ich genau weiß, das versuche ich heute. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Weg, den ich bisher gehen habe dürfen.
Gibt es etwas Konkretes, wo du sagst, ich wäre froh, ich hätte es damals schon gehabt?
Im Grunde nicht, weil dadurch, dass damals Dinge nicht funktioniert haben, habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe es dann lernen dürfen. Das war so wie mein Kaderauswurf, weil ich ja mit 30 damals laut Trainer zu alt war. Das war im Grunde für mich die prägendste und wichtigste Zeit, weil ich selber meinen Weg gegangen bin und mein Team um mich zusammengestellt habe, weil wenn ich damals unter dem Trainer weiter gefahren wäre, dann war ich vielleicht noch ein, zwei Jahre gefahren, weil der hat nicht an mich geglaubt. Der hat mich eher, naja, du bist quasi Siegläuferin und einfach gewisse Aussagen getätigt, die es dann schon schwer machen, an sich zu glauben. Und damals habe ich den Marian kennengelernt, der mich dann weiter begleitet hat und das ist für mich nach wie vor der beste Trainer, weil der seinen Fokus so auf die Lösungen legt und auch auf das Positive, weil wir als Sportler sehen sehr gern das, was wir nicht gut gemacht haben. Und er hat mich immer ermahnt, vergiss jetzt den Schwung da, sondern konzentrier dich auf den und hat immer die guten Sachen rausgepickt. Wirklich immer diesen Fokus das auf die Lösung, auf die Möglichkeit und das habe ich da beim Marian gelernt.
Und wie sieht dein Trainingsplan heute anders aus wie früher?
Sicher nicht mehr ganz so intensiv, aber ich merke halt auch, dass mein Körper sehr schnell anspringt, wenn ich dann halt wieder gewisse Reize setze. Ich habe ja auch lange im Olympiazentrum trainiert und damals war so zu Beginn des Sommertrainings Grundlagenausdauer sehr wichtig. Und ich bin heute noch total überzeugt, dass das einfach auch ein Punkt ist, warum ich so gut über die Saison komme, weil ich wirklich eine sehr gute Grundlagenausdauer habe, also neben den ganzen anderen Sachen mit Kraft, Schnellkraft und so weiter, wo es eh zum Programm gehört. Aber das ist so ganz ein wichtiger Punkt, den ich nach wie vor verfolge und ich bin überzeugt, dass ich deswegen auch schneller regeneriere und einfach noch sehr gut beieinander ist, so sage ich das jetzt einmal.
Da passt, glaube ich, ganz gut in die Frage an den Daniel, weil viele Profisportlerinnen, auch Hobbysportler, die fühlen sich schon mit Ende 30 nicht mehr so leistungsfähig. Da hört man oft, ja, früher habe ich das und das besser gekonnt und das geht jetzt nicht mehr so. Aus sportwissenschaftlicher Sicht, ist das irgendwie so der Leistungsabfall, der mit dem fortschreitenden Alter automatisch kommt oder ist es nur in Wahrheit eine Frage des Trainings?
Die Basis legt man in der Kindheit und im Jugendbereich. Wenn du da schon viel gemacht hast und da echt eine weit gefächerte Ausbildung hast, also jetzt nicht nur rein Fußball, nicht nur rein Skifahren, sondern wenn du wirklich da alles Mögliche machst, Turnen machst, ja, auch Ballsportarten und solche Sachen, Ausdauer. Ja, wenn du das legst, das ist einmal das Wichtigste und an dem zehrst du eigentlich dann ganz, ganz lang. Und natürlich geht es dann weiter, wenn man dann im Erwachsenenalter, da soll sich der Fokus natürlich ein bisschen ändern. Man hat nicht mehr so viel Zeit, ist klar, aber man soll weitere Basis von Kraft und Ausdauer machen. Und danach sollte man trotzdem auch noch im Alter einfach an den Krafttraining und am Ausdauertraining dranbleiben. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn jemand mit 30 anfängt, erst zum Sport machen, ist es natürlich viel, viel schwieriger, da Fuß zu fassen, als wie wenn du jetzt in der Jugend und in der Kindheit schon genug Sport gemacht hast. Das stimmt, aber es ist nicht unmöglich. Also das haben wir ja schon besprochen. Also ich finde, das ist einfach, du kannst mit jedem Alter jede Sportart und jedes Training machen, nur halt angepasst. Und dann kannst du aber gut aufbauen.
Also man kann diese Zeit, die man versäumt hat, auch nicht mehr aufholen, dann in weiterer Folge. Wenn ich jetzt sage, mit 40 würde ich jetzt den und den Sport anfangen.
Man kann gewisse Sachen schon aufholen, sicher. Man kann, ja, wenn man eher inaktiv war, kann man trotzdem sehr, sehr viel Bewegung noch einmal nachholen und sagen, okay, jetzt geht's mir besser als wie die letzten 30 Jahre. Und das sagen auch ganz viele von unseren Patienten und Klienten, die was lang keinen Sport gemacht haben und dann schon langsam in diese Routinen reinkommen und in diese Bewegung. Und denen geht es einfach viel, viel besser, als wie wenn sie keinen Sport machen.
Wenn man sich die Olympischen Winterspiele in diesem Jahr angesehen hat, gerade beim Snowboarden, also im Race-Bereich waren ja einige am Start, die schon sehr lang dabei sind. Der Benjamin Kalli ist jetzt mit 40 noch Olympiasieger geworden.
Warum gibt es gerade beim Snowboarden vergleichsweise viele ältere Athleten und Athletinnen?
Ich muss auch noch kurz erwähnen, der Fischnaller Roland ist 45, hat quasi Bestzeit gehabt. Und es ist halt dann oft beim Parallelfahren genau das. Es war ein langer Lauf und es geht dann schnell ein Fehler und man ist draußen. Aber ich denke, es muss immer Menschen geben, die was vormacht, dass man das einmal probieren muss. Weil wenn man von vornherein sagt, nein, mit 30 geht eh nichts mehr und es probiert keiner, dann wird das halt so im Schwarz auf Weiß stehen, ob 30 geht nichts mehr. Diese Grenzen, die man halt so durchbricht, also Roger Bannister ist ein super Beispiel, finde ich, der die Meile unter 4 Minuten als erster gelaufen ist und es hat geheißen von der Wissenschaft, das ist unmöglich, das schafft dein Herz nicht, das schafft dein Körper nicht, das geht nicht. Und er hat es geschafft. Und das Spannende war, ich glaube, es hat nur 6 Wochen gedauert, bis der Nächste dann diese Meile unter 4 Minuten gelaufen ist. Und dann der Nächste und der Nächste. Also wenn dann, man muss so ein bisschen eine Vorbildwirkung oder muss so als Vorbild vorangehen, zeigen, was möglich ist. Und dann klickt es bei anderen auch im Kopf und dann denkt man sich, naja, okay, wenn die das schafft, dann sollte die das vielleicht auch probieren.
Also glaubst du, wenn es in anderen Sportarten auch mehr ältere Vorbilder gäbe, gäbe es in Zukunft dort auch mehr ältere Sportler und Sportlerinnen?
Ich weiß nur, Anna Gasser, damals 2015 waren Interviews von ihr und von mir, sie war ja damals sehr jung und sie hat damals gesagt, nein, in unserem Sport, da, sie hat glaube ich keine Zahl genannt, altersmäßig, aber sie hat gesagt, da ist das einfach nicht möglich. Ich glaube schon, aber sie ist inzwischen auch 34 und ich glaube, dass sie sich damals auch nicht gedacht hätte, dass sie mit 34 noch so Leistungen bringt bei dieser Sportart, was sie ausübt. Also vielleicht geht es da dann nicht in die 40, aber ist halt auch so eine Grenze, die gesetzt wird. Und aber ich bin halt immer eine, die sagt, es ist immer alles möglich und darum, ich würde sie da mal ausschließen. Aber sie hat auch schon die Grenzen verschoben, die Altersgrenzen.
Würdest du aber sagen, dass das Snowboarden, also das Race-Snowboarden, von den körperlichen Anforderungen her gut geeignet ist, um das lange zu machen?
Naja, wir fahren 6 Läufe und so also wie es halt bei den Olympischen Spielen war, da ist ein Lauf 45, 46 Sekunden.
Oder, schon anstrengend.
Ja, es ist echt anstrengend und nicht so ohne. Und das habe ich schon oft gehört, ja, das ist halt im Snowboard möglich. Ich denke, es geht woanders auch. Lindsay Vonn hat sich halt jetzt leider wirklich wieder verletzt, aber die ist zurückgekommen und das finde ich beachtlich, nach 5,5 Jahren mit diesen körperlichen Voraussetzungen und gewinnt Rennen. Also die hat auch wieder gezeigt, was möglich ist. Also das ist schon eine Entscheidungsfrage und eine Einstellungsfrage auch ganz viel.
Daniel, würdest du irgendwie sagen, es gibt Sportarten, die du jemandem abraten würdest ab 40, wo es vielleicht nicht so gescheit ist, dass man das macht?
Nein. Ich bin da wirklich in der Hinsicht sehr so, ja, du bist halt das, was du trainierst. Und das ist im Alltag genau das Gleiche. Wenn ich mich nur langsam bewege, dann wird mein Körper nur langsam funktionieren. Und wenn ich mich schnell bewege, wenn ich diese Bewegungen auch trainiere, dann bleiben wir da ja auch erhalten. Natürlich wird es im Alter dann schwieriger, weil einfach diese Schnellkraft relativ schnell abnimmt. Aber wenn ich es nicht trainiere, dann wird es auch nicht funktionieren. Also ich muss das einfach trainieren und ich würde niemanden abraten von irgendwelcher Sportart. Und ich meine, Djokovic oder, wie alt ist denn der? Ist ja auch schon.
39.
Ja, genau. Und so, was, ich sag's jetzt einmal, der Panier da. von bis. Also, es hat sich schon einiges auch verändert, würde ich jetzt einmal sagen, was das Training betrifft. Also, wir trainieren schon auch sehr in Richtung Prävention mit Krafttraining, ist viel mehr im Trainingsplan drin wie früher, aufgrund von dem, weil wir wissen, dass Krafttraining einen sehr hohen präventiven Faktor hat. Und dadurch können die Sportler länger sehr, sehr gut performen, würde ich jetzt mal sagen. Also dieses Training, dieses Präventionstraining macht schon extrem viel aus. Und man weiß auch viel mehr. Ernährung, ja. Regeneration. Ich würde jetzt mal sagen, früher ist man eher draufgefahren. Und jetzt schaut man schon eher drauf, oder? Dass man mehr in diese Prävention und Prävention geht.
Und auch das mit der Schnellkraft. Da muss ich auch schon wieder schmunzeln, weil da war ich damals 35 und da hat der Sportpsychologe auch zu mir gesagt, da geht es halt dann auch bergab mit der Schnellkraft und so weiter. Meine, so Dinge motivieren mich dann ja immer. Also wenn ich dann sowas höre, denke ich mir, das entscheidet sich mal, oder das schaue ich mir mal selber an. Und dann bin halt ich diejenige, die im Hotel nicht in Aufzug nimmt, sondern die Stirn aufgelacht. Schnelle Bewegungen. Oder beim Beachvolleyball her jetzt noch, hey, es ist unglaublich, wie schnell du bist. Und ich weiß, ich bin wirklich schnell. Und das ist genau das, es zu tun und dran zu bleiben. Weil ich finde wirklich, ständig wiederholen, dem Körper diese Reize, diese Info geben und dann funktioniert das.
Vielleicht noch kurz eine Rückfrage zum Thema Schnellkraft. Wenn ich jetzt ein Hobbysportler oder eine Hobbysportlerin bin, die, sagen wir, die ersten 40 Jahre meines Lebens wenig im Bereich Schnellkraft gemacht habe, wie tastet man sich an so ein Thema dann heran, wenn man bis zu dem Zeitpunkt keine Erfahrungen gehabt hat damit?
Step by Step, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Varianten. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte schnellkräftiger werden. Es ist schwieriger, schnellkräftiger zu werden, als wie ausdauernder zu werden. Also die Muskelfasern, es gibt ja diese schnellen und langsamen Muskelfasern. Es ist leichter, die schnellen Muskelfasern in langsame umzubauen, als wie umgekehrt. Das ist schon ein Thema und es ist nicht so einfach, dann wirklich diese Schnellkraft reinzukriegen. Dann muss man es einfach langsam angehen. Also wenn ich sage, okay, ich will das meinen Gelenken, meinen Sehnen und Bändern einfach, dass es ihnen gut geht, dann fange ich einmal mit einfachen Sprüngen an. Dann schaue ich einmal, dass ich vielleicht so ganz leichte Boxjumps zum Beispiel mal probiere. Ich mache das auch mit meinen älteren Patienten und Klienten, dass ich mit ihnen Sprünge mache. Wenn ich sehe, okay, die Voraussetzung ist gegeben, die Kraft ist gegeben, dann mache ich auch mit meinen 60-jährigen, 70-jährigen Klienten auch Sprünge. Warum nicht? Weil das brauchen sie erstens einmal in Richtung Verletzungsprävention, also Sturzrisiko. Weil wenn ich schnell reagieren kann, dann kann ich eher einen Sturz einmal abfangen. Und das taugt denen natürlich auch. Also Sprünge so, boah, das ist schon seit 20 Jahren nicht mehr gemacht. Aber das geht echt gut. Also ich fange zuerst mit einfachen Sprüngen an, vielleicht dann mit leichten Bewegungen, was das Laufen wieder betrifft, was eher Low Impact und dann vom Low Impact zu High Impact. Und dann kann man ja auch schon wieder mal sagen, okay, vielleicht geht man mal laufen. Weil Laufen ist ja für mich schon auch trotzdem, auch wenn es langsam ausschaut, du brauchst ja trotzdem einen Sprung nach dem anderen. Und so kann man dann anfangen und dann kann man weiter in die Sportarten gehen. Tennis wieder ist ja auch schnellkräftig. Skifahren finde ich schon auch, dass man trotzdem Schnellkraft braucht.
Das Thema da ist, glaube ich, und du hast es auch schon angesprochen, Claudia, die Motivation. Mit 30 bist du aus dem ÖSV-Kader damals geflogen. Die Begründung war, du bist noch zu alt. Was ist da damals durch den Kopf gegangen?
Also wirklich, mein allererster Gedanke war, das war noch nicht alles. Ich habe da diese innere Stimme gehabt, die mir gesagt hat, das ist jetzt seine Meinung, seine Überzeugung, aber das spüre ich nicht. Und ich habe mich richtig fit gefühlt damals. Also ich war eher total irritiert, dass er das gesagt hat, weil das ist nicht ganz in meinen Kopf gegangen. Und es war klar, okay, dann gehe ich halt meinen eigenen Weg. Und es ist ja so, ich bin diejenige, die mich am besten kennt. Ich kenne meine Visionen, meine Träume, meine Ziele. Und da kann jetzt nicht von außen wer hergehen und sagen, das geht nicht mehr. Oder halt nicht mit mir. Das ist wirklich eher so, dass mir das dann, je heute weiß ich, dass mir das, und man, der hat ja Sachen gesagt, eben, ich bin zu alt, ich bin keine Siegläuferin, ich kann nur da und dort gut fahren. Ich habe da damals ein Protokoll zu Gesicht bekommen, ein 1,5-Seiten-Protokoll, wo er geschrieben hat, was ich alles nicht kann. Und das hat mich echt verletzt damals. Da habe ich gedacht, boah, das hat was gemacht in meinem Kopf. Und das hat mich auch im Nachhinein gesehen echt lange verfolgt. Das hat dann wirklich 13 Jahre gedauert, bis ich wirklich wieder Rennen gewonnen habe. Und das war dann der Weltmeistertitel im Lachtal. Und in dem Jahr war mir so wichtig, dass ich noch Rennen gewinne, weil ich wollte dann nicht halt, ja, dann gewinne ich halt ein Rennen nach 13 Jahren, weil es eh unglaublich ist.
Also kein One-Hit-Wonder sein.
Bitte? Ja,
kein One-Hit-Wonder sein,
genau,
in der Saison.
Genau, in der Saison. Ja. Und ich habe dann wirklich noch einen Weltcup gewonnen. Das war die einzige Saison, wo ich zwei Rennen gewonnen habe. Und ja, das hat mir einfach gezeigt, okay, jetzt habe ich diesen Glaubenssatz auch durchbrochen, weil das, mir ist dann aufgefallen, das hat mich wirklich jahrelang verfolgt, dass der gesagt hat, das ist keine Siegläuferin.
Wie gelingt es da oder wie ist es dir gelungen, wieder zurückzukommen?
Ja, es war ja spannend. Der Marian hat ja dann trainiert mit mir und der hat gesagt, jetzt lass sie doch, also die Saison drauf, lass sie doch in Sölden starten, gib ihr dieses Rennen. Und dann bin ich Vierte geworden beim Rennen. Jetzt hat er mich mitnehmen müssen. Und es war dann wirklich so, von Rennen zu Rennen hat er mich mitnehmen müssen, weil ich immer Leistung abgeliefert habe. Und dann ist er um die Amerika-Tour gegangen. Also ich habe dann wirklich unter diesem Trainer trainiert. Ich habe zum Glück meine Schwester im Team gehabt, die mich gestärkt hat. Und dann war die Amerika-Tour und ich war damals Fünfte im Gesamtweltcup und es hat geheißen, so, du musst jetzt aufs Podium fahren, dass du mitgenommen wirst. Der Nächste, wo ich mir gedacht habe, okay, super. Und das ist, wo ich halt heute weiß, ich habe mich einfach selber ausgetrickst. Ich habe damals den Alex Reiner angerufen vom Salzburger Landesskiverband, habe gesagt, Alex, die wollen mich nicht mitnehmen, ich fahre nach Amerika, mir ist das egal, ich zahle mir das alles selber. Und so habe ich mir einfach so einen Druck ausgenommen, weil der Alex gesagt hat, das machen wir schon irgendwie. Und dann bin ich tatsächlich Dritte auch noch geworden. Und war dann am Ende der Saison Siebte im Gesamtweltcup und dann hat der Trainer gesagt, ja, ich möchte meine Schiene weiter so fahren, weniger Athleten, du bist nach wie vor nicht im Kader. Und wenn jetzt der ÖSV nicht auf seine Bedingungen eingeht, dann lass das halt, hat er gesagt. Und das war dann wirklich so, dass ich dann nicht im Team war. Und das war dann auch mein schwierigstes Jahr. Also da habe ich nicht viel zusammengebracht. Aber dann ist der Trainer gegangen, ein neues Team ist gekommen. Der Marian ist sportlicher Leiter geworden, ein guter Freund, der Trainer. Und dann hat sich alles zum Guten gewendet.
War das auch mit ein Grund, dieser Rauswurf, dass du heute noch zur Weltspitze gehörst?
Ja, ich denke schon, weil zum einen möchte ich eher selber erforschen, was ist möglich in mir und das treibt mich schon an. Ja, dann bin ich halt Weltmeisterin mit 41 geworden und dann kommen schon die Fragen, was ist jetzt noch, was geht noch, was ist noch möglich? Und diese Frage treibt mich halt nach wie vor an und das war sicher der Auslöser, dass ich halt mit 30 zu alt war.
Daniel, viele Hobbysportler, Sportlerinnen bestreiten gar keine Wettkämpfe und haben jetzt auch keine so konkreten Zielsetzungen in einem Wettkampfmodus, die sie erreichen wollen. Wie motiviert man solche Menschen, dass sie dranbleiben, dass sie die Freude nicht verlieren? Wie geht's ihr da im Training mit eben Hobbysportler und Sportlerinnen vor?
Ja, im Endeffekt, du musst was finden oder man muss gemeinsam was finden, was einfach Spaß macht, was demjenigen auch Spaß macht. Du musst Routinen setzen, also derjenige, diejenige muss Routinen setzen. Das ist schon auch wichtig, dass man diese Regelmäßigkeit da reinbringt. Und ich sage dann meistens, es ist echt wie Zähneputzen und das macht man ja automatisch und Bewegung soll da in die Richtung gehen. Je nachdem, das kommt immer auf die Person drauf an. Ich sage dann meistens, okay, versuch dir einen fixen Termin zu setzen, dass man zweimal in der Woche laufen geht. Versuch einen Freund oder Freundin ins Boot zu holen, dass man das gemeinsam macht, weil allein ist dann, die meisten sind so, dass sie gern lieber zu zweit was machen oder in der Gruppe was machen. Und dann machen sie es zu zweit. Da ruft man die Freundinnen und Freunde an und geht gemeinsam spazieren oder geht gemeinsam laufen. Und ich glaube, das ist so der wichtige Faktor, dass man einfach diese Regelmäßigkeit drin bleibt und dadurch die Motivation auch hochhält, dass man sieht, okay, ich habe eine Progression, ich habe eine Steigerung, mir geht's besser, ich werde besser in dem Training oder in dem Sport. Und ich glaube, das hält die meisten an der Stange. Und da war ein Wechsel, dass man oft einmal wieder was anderes probiert. Ja, dass man sagt, okay, jetzt war ich mal ein Jahr im Fitnessstudio, jetzt möchte ich vielleicht dann doch, jetzt bin ich bereit und gehe in einen Verein. Ich glaube trotzdem, dass ein Verein extrem viel positive Effekte haben kann. Auch auf dem, dass das einfach dran bleibt, dass der soziale Aspekt dazu kommt. Dass man neue Freunde kennenlernt oder neue Menschen kennenlernt. Und ich glaube, das hält die meisten dran.
Also Routinen, weil du es angesprochen hast, sagst du, sind ganz wichtig. Also ich denke jetzt beispielsweise an Menschen, die einen stressigen Beruf haben, die Kinder haben, die Familie haben. Sind da Routinen der Schlüssel zum Erfolg, dass man trotzdem auf sein gewünschtes, geplantes Sportpensum kommt?
Ich meine, bei uns im Alltag ist sehr, sehr viel schon durchgetaktet. Ja, und wenn man sich das nicht auch eintaktet, ist es sehr, sehr schwierig, dass man da dann wirklich dran bleibt. Ja, man muss sich schon einen Termin setzen und man muss es auch wollen. Also wenn es jetzt keine Priorität hat, und das ist oft das größte Problem von den Leuten, die zu mir kommen, wenn es jetzt so ja an dritter oder vierter Stelle steht, die Gesundheit oder die Bewegung, dann macht man es einfach nicht. Es muss schon eine Priorität da sein und dann tut man sich auch in den Terminkalender rein. Weil wenn man jetzt sagt, okay, man hat höchstens einmal 2 Stunden in der Woche für Krafttraining, das sollte ausgehen. Das kann man eigentlich keiner erklären, dass sie das nicht ausgeht. Aber es ist oft schwieriger, wir wissen es alle, ich weiß es selber auch, es ist oft schwieriger, als wie man glaubt. Aber wenn man sich einmal einen Termin setzt und dann andere Leute ins Boot holt zum Beispiel, dann tut man sich da schon einfacher. Genau.
Siehst du deine Aufgabe auch darin, den Menschen diese Priorität zu vermitteln oder ihnen zu helfen, dass sie Sport und Bewegung zu einer Priorität machen?
Das müssen sie meistens selber machen und das funktioniert dann auch besser, wenn sie sich selber die Priorität wirklich zuschreiben und halt sich selber das Ganze in die Hand nehmen. Ich versuche, sie am Weg zu begleiten eben, versuche ihnen Hilfestellungen zu geben und wie man das machen kann, aber umsetzen muss es dann selber trainieren. Kann ich nicht für sie, dann würde ich auch anders ausschauen, wenn ich jedes Mal selber trainieren würde. Aber ja, nein, das müssen sie selber machen. Und das macht dann, das sieht man dann ganz oft, es macht dann meistens einen Klick und dann kriegen sie selber auf die Reihe. Und ich helfe ihnen im Endeffekt dabei. Manchmal ist es ein Tritt in den Hintern oder auch mal sagen, okay, schau, du hast da ein Problem oder da ein Problem. Das wird sich ja nicht von allein lösen. Und durch Bewegung kann man sehr, sehr viel Krankheit vorbeugen. Man kann es auch besser machen, eben durch immer von ja, Diabetes, was ein sehr großer Teil in unserer Gesellschaft ist. Man redet von Herzerkrankungen, Schlaganfälle. Das sind alles solche Sachen, die was ein hohes Risiko haben. Und wenn man Bewegung macht, kann man das sehr, sehr gut vorbeugen.
Fehlt da ein wenig das Wissen, wie viel man praktisch mit Bewegung, gerade im Bereich auf Krankheiten, auf Gesundheit im Allgemeinen, lösen könnte?
Ja, glaube ich auch. Und das wollte ich vorher noch sagen. Die Macht der Sprache ist ein sehr großes Werkzeug. Und wenn man von jemandem hört, ja, du kannst das nicht mehr machen, sei es jetzt von einem Therapeuten, von einem Trainer, von einem Arzt, dann macht das was mit an. Und dann haben da schon die Menschen oft Angst, wieder wirklich in die Bewegung zu gehen. Das sieht man auch. Und wenn jemand zu mir kommt mit einem, ja, ich sage jetzt einmal, der was einen Bandscheibenvorfall gehabt hat und der sagt dann, ja, jemand hat gesagt, ich darf mich nicht mehr in die Richtung drehen, dann muss man da zuerst einmal sehr, sehr viel Arbeit leisten, dass der die Angst verliert von der Bewegung, weil man weiß, dass Bandscheibe von Bewegung lebt. Und dann wird es auch wieder besser. Und das ist aber ein richtig langer Prozess. Also man muss schon aufpassen, wenn man mit Menschen gemeinsam arbeitet, was man sagt. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, dass man das dann wieder aufbricht.
Sag mal, das ist ein gutes Stichwort jetzt schon, wo wir jetzt ein bisschen so auf den Aspekt des Kopfes eingehen. Mhm. Claudia, du hast in einem Interview gesagt, wenn man sagt, alt werden ist nicht schön, es geht bergab, dann lösen diese Worte entsprechende Botenstoffe aus. Das wirkt sich auch körperlich aus. Kann man mit positiven Gedanken auch fit bleiben?
Ja, es ist natürlich, ich muss halt schon dran glauben auch. Also wenn ich mir jetzt nur was sage, dann wird das nicht so funktionieren und wird nicht so viel ausgelöst werden im Hirn, als wenn ich das auch wirklich glaube und überzeugt bin davon. Und ich habe die Überzeugung, es hat alles so seinen Sinn, so wie damals im Kaderauswurf, er macht wird schon für irgendwas gut sein. Jetzt heute weiß ich, für was gut ist, in dem Moment weiß man es oft nicht. Aber ich weiß eben, dass wirklich eben Worte, Gedanken, Taten ganz viel auslöst in unserem Hirn. Und wie du sagst, die Sprache, ich war bei Workshops von Dr. Joe Dispenza und der hat eben gesagt, jeder Gedanke löst einen chemischen Prozess aus in deinem Körper. Und wir denken sehr viel. Und da hat es bei mir echt so Klick gemacht. Und dann habe ich mal beobachtet, was denke ich so den ganzen Tag. Es läuft ja so viel unbewusst und man führt da Zwiegespräche. Und dann habe ich echt angefangen, einmal zu beobachten, was ich so denke. Auch wenn dann so diese Zweifel kommen oder wenn was nicht geht. Und das war für mich so der erste Punkt, das wirklich mal so in die Hand zu nehmen und schauen, was denkst du und wie kann ich diese Gedanken umformen oder dass ich die halt, allein wenn es dann Gedanken erwischt, passiert ja auch schon wieder was im Hirn und diese Verbindung wird einmal gestoppt und da schaue ich einfach, dass ich ganz viel, wenn da was Negatives reinkommt, das abzustoppen und dann halt eben Lösungen zu finden.
Du sprichst es an, du bist ja auch ausgebildete, glaube ich, Mentaltrainerin, mhm, oder du hast ja da gewisse Ausbildungen gehabt. Wie hilft dir das? War das ein bewusster Zugang und wie trainierst du auch deine mentale Stärke?
Ja, ich setze mich eben echt schon lange damit auseinander, was so im Kopf abgeht. Und diese Ausbildung zur Neuromentaltrainerin, da werden halt dann wirklich ganz viele wissenschaftliche Fakten am Tisch gelegt. Und das hilft ja dann auch wieder, wenn man Dinge versteht und wenn man liest, okay, wir denken viel, viel Gedanken lösen Chemikalien oder es werden Chemikalien in den Körper gesendet. Und natürlich hat das Auswirkungen auf meinen Körper, weil das geht ja in die Zellen, ins Blut und so weiter. Und das Verständnis dann zu haben, ist natürlich ein großer Vorteil, weil ich dadurch bewusster mit Dingen umgehe, so eben wie mit meinen Gedanken oder auch, wie spreche ich. Man redet oft so Dinge daher, weil man das halt so daher sagt. Und da bin ich schon viel achtsamer geworden mit gewissen Wörtern, die ich dann auch nicht mehr sage. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber wenn ich was so schnell daher sage, ja, ich weiß halt auch, oder was ich auch zu Menschen sage, es macht was mit dir, eher so wie, ich bin keine Siegläuferin. Das hat so viel gemacht in mein Hirn und deswegen bin ich aber froh, dass ich das echt durchbrochen habe und ich habe seitdem nur ein paar Rennen gewonnen. Und da sehe ich einfach, wie kraft- und machtvoll das ist, wenn ich da achtsamer bin mit dem Umgang meiner Gedanken und Wörter.
Du bist ja frohe Natur, wenn man das so sagen kann. Wenn man sich Interviews von dir vor längerer Zeit anschaut, war das eigentlich, gibt es keinen Unterschied zu jetzt. Also die positive Einstellung, ist das für dich eine bewusste Entscheidung, wirklich positiv zu sein? Weil es gibt ja sicher auch Momente, wo man sich richtig schwer tut, positiv zu
sein. Ja, und die dürfen auch sein. Und früher war das so, da habe ich mir gedacht, wow, Gedanken sind ja voll wichtig und jetzt darf ich nicht negativ denken, so bei Rennen. Und dann kommen negative Gedanken und ich denke mir, nein, ich darf nicht negativ denken. Und inzwischen weiß ich, die sind normal. Und ich darf einmal wütend sein oder auch traurig sein. Und ich bin nicht immer die frohe Natur. Also ich bin auch mal grantig. Und das lasse ich auch zu, weil das will ich auch nicht wegdrücken quasi. Weil es ist ja dann auch irgendwie in mir und dann versuche ich das halt aufzuarbeiten. Aber eben das mit den Gedanken, da war ich noch im Lachtal. Das war die letzte Fahrt zum Finale auf. Und dann ist da wirklich so der Gedanke gekommen, boah, jetzt sollst du aber nicht stürzen. Und ich rede dann mit den Gedanken und sage, ah, du, ah, da, ja, reden wir später drüber, mein Fokus ist jetzt drauf, ich will gut. Also das habe ich sofort, ich habe ihn erwischt und habe ihn sofort umgelenkt. Und dadurch, dass ich halt das schon lange mache, habe ich natürlich eine gewisse Erfahrung oder halt weiß ich, das funktioniert.
Wir sind noch beim Überthema eben Motivation, mentale Stärke. Da spielt auch das Drumherum natürlich eine wichtige Rolle. Familie, Freunde, das Umfeld und Profisport ist auch ein gewisser Verzicht, oder? Also man verzichtet im Winter auf Firmenfeiern, Familienfeiern, auf Partys. Viele Profisportler genießen auch eigentlich die Zeit nach dem Karriereende. Die sagen, oh, jetzt habe ich wieder Zeit für das, jetzt habe ich Zeit für das.
Ich habe das alles vorher gemacht. Ich bin ja spät eingestiegen in den Profisport. Sicher war ich Skifahrerin, aber das war damals sicher nicht so wie heute. Aber ich habe ja mit 12 habe ich zum Skifahren aufgehört und dann habe ich eben die Lehre gemacht. Und ich habe zwar Rennenfahren angefangen, glaube ich, mit 18 oder 19 wieder, aber das waren dann so kleine Rennen. Und im Weltcup bin ich dann mit 21 eingestiegen. Und damals habe ich meine Partys gemacht, habe mich voll ausgelebt. Und von dem her, ich vermisse da gar nichts, weil ich habe dann im Sommer, ich habe meine Leute und ich bin auch nicht mehr so der Party-Tiger. Wenn es einmal passt, dann sitzen wir fein zusammen und dann trinke ich auch was. Aber da vermisse ich ja gar nichts, muss ich sagen. Und wahrscheinlich, weil ich mich da auch schon in dem Sinn irgendwie ausgelebt habe.
Daniel, die Claudia hat vorhin über das Thema Sprache gesprochen. Jetzt gibt es ja im Personal Training auch sehr unterschiedliche Zugänge, also von Trainer, Trainerinnen, die ihre Kunden und Kundinnen anschreien als Motivation über welche, die sie niedermachen, bis hin zu welchen, die sehr positiv bestärkend arbeiten. Wie wichtig ist in eurem Job auch die Art der Ansprache für eure Kunden und Kundinnen und beziehungsweise braucht es auch unterschiedliche Ansprachen, je nach Typ?
Ja, natürlich redet man mit den jeweiligen Typen anders. Ich bin jetzt nicht der, der was jemanden anschreit. Das ist jetzt nicht meins. Ich versuche trotzdem schon auch immer positiv zu sein und natürlich kann man auch, also wenn es nicht Fehler, aber wenn jetzt irgendwelche Übungen oder Bewegungen nicht so funktionieren, kann man dann natürlich darauf ansprechen und kann man die ganze Übung einfach nochmal durchgehen. Aber bin jetzt nicht der, der was sagt, okay, das Negative sollte im Vordergrund stehen. Also das macht meiner Ansicht nach keinen Sinn. Man weiß das auch, dass man, wenn man das immer das Negative bringt, dass das eher wieder nach unten geht, als wie wenn ich das Positive immer bringe. Ja, und okay, du machst das in der Bewegung gut, schau vielleicht, dass die Bewegung noch ein bisschen in die Richtung gehst und dann funktioniert das viel besser, als wie, ja, das ist schlecht, was du da machst.
Du bist ja Athletiktrainer eben bei Austria Salzburg, Fußballverein auf professionellem Niveau, wo es schon mehr darum geht, die Spieler so ein bisschen zu pushen wahrscheinlich und an die Limits zu bringen. Und ich könnte mir vorstellen, da musst du anders arbeiten, wie wenn du jetzt mit einem Privatpatienten oder Privatpatientin irgendwie einfach grundsätzliche Fitnesslevel halten, trainierst.
Ja, aber es ist trotzdem im Endeffekt, natürlich ist die Lautstärke anders am Fußballplatz, als wir jetzt da draußen auf der Trainingsfläche, aber im Endeffekt geht es trotzdem in die gleiche Richtung. Also es gilt ja immer, die Motivation hochzuhalten, und die Motivation hält man nicht hoch, indem man jemanden beleidigt oder beschimpft. Das funktioniert nicht. Natürlich ist man oft einmal als Trainer auch frustriert, wenn es nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, aber ja, da muss man sich dann einfach wieder mal versuchen zurückzuhalten und sagen, okay, passt, probieren wir einen anderen Weg. Aber es ist immer eher das Motivierende und ja, geh mal, komm, du schaffst das, ihr schafft das, gebt Gas. Je nachdem, eben, ob man jetzt mit einer Fußballmannschaft ist, natürlich das Wording ein bisschen anders, als wir jetzt auf der Trainingsfläche. Das auf jeden Fall, ja.
Vielleicht auch noch kurz zum Thema Verletzungen und Verletzungsgefahr. Wir haben heute schon kurz über die Lindsay Vonn gesprochen, die jetzt bei den diesjährigen Olympischen Spielen mit einem Kreuzbandriss gestartet ist, dann auch schwer gestürzt ist und sich schwer verletzt hat. Claudia, würdest du so ein Risiko eingehen für den Erfolg?
Ich muss jetzt sagen, ich habe kaum Verletzungen gehabt in all den Jahren. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich in der Situation machen würde. Aber ich würde es gar nicht beurteilen oder bewerten. Ich denke mir, sie macht es einfach, also sie hat einfach ein großes Ziel gehabt und hat das, denke ich, abgeklärt mit ihrem Team rundherum und hat sich selber auch gespürt. Also das ist ja auch so eine Sache, wirklich reinfühlen in den Körper und schauen, ist jetzt zu viel oder nicht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, warum ich auch kaum was gehabt habe all die Jahre, weil das habe ich immer schon gehabt, dass ich gemerkt habe, okay, ich gehe jetzt ja nicht drüber. Fahre jetzt nicht nur einen Lauf, weil das könnte gefährlich werden. Der Marian hat immer gesagt, zwei Läufe fahren wir noch, in letzten fahren wir aber nicht mehr. Weil das wirklich oft ist, der letzte Lauf birgt Gefahren in sich. Und deswegen kann ich das jetzt so gar nicht beurteilen, was ich gemacht hätte.
Daniel, vielleicht an dich noch gerichtet. Es ist im Vorfeld des Starts von der Lindsay Vonn sehr viel diskutiert worden und es haben sich alle möglichen Menschen aus allen möglichen Fachbereichen zu diesem Thema geäußert, aus so sportwissenschaftlicher Sicht. Wie seriös ist es, dass man sich über die Verletzung oder den Fitnesszustand von einer Person äußert, der man noch nie in einem engeren Kontakt war?
Ich würde mir da nie eine Aussage machen trauen, weil ich einfach keinen Einblick habe, erstens, wie es ihr geht, wie die Trainer, wie die Testungen waren. Ist ganz, ganz schwierig zu sagen und würde ich ja nicht machen. Ich finde es einfach nur ja, bemerkenswert, was sie geleistet hat. Und mehr gibt es da eigentlich nicht dazu zu sagen.
Ich muss auch sagen, wie da eben genau diese Rede war, Lindsay Vonn kommt zurück. Und wie du sagst, da waren ja ärgste Beschimpfungen dabei und da habe ich auch gesagt, das würde ich nie machen, weil das ist ihr Leben, das ist ihre Entscheidung. Auch wenn sie sich verletzt, ist noch immer ihre Entscheidung und ihr Körper und deswegen finde ich, sollte sie genau das machen, was sie für richtig hält und was halt ihre Träume auch sind.
Wir haben noch einen letzten Block, das Thema Fitness beziehungsweise Lebensqualität. Das geht wahrscheinlich Hand in Hand. Die Mindestempfehlung der WHO liegt bei 150 bis 300 Minuten Bewegung pro Woche, wobei da auch Spazierengehen zum Beispiel auch dazu zählt. Dennoch schaffen das nur knapp die Hälfte der Erwachsenen in Österreich. Daniel, woran liegt das?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, im Endeffekt sind sicher gesellschaftliche Themen. In der Schule wird sehr wenig Sport gemacht oder Bewegung auch gemacht. Eben die WHO schreibt ja eigentlich eine Stunde Bewegung vor für Kinder. Und das zieht sich dann durchs ganze Leben. Es ist schwierig, das einzuplanen. Es geht schon in die Richtung, dass wir immer mehr sitzen. Wir haben viel weniger Bewegung auch in unserem Arbeitsalltag. Die Berufe sind sehr, sehr viele, die man einfach sitzend macht. Früher hat man diese Daten auch nicht so gehabt, muss man ehrlich sagen. Aber man sieht schon und die WHO weist darauf hin, dass das ein Problem wird, auch in Zukunft. Also das wird immer mehr. Ich glaube, 80% der Kinder und Jugendlichen haben oder erfüllen diese Anforderungen der Bewegung eigentlich nicht oder diese Empfehlungen. Und es geht dann eigentlich immer mehr in die Richtung. Es wird viel, viel zu viel gesessen. Es muss mehr Bewegung, es sollte mehr Bewegung im Alltag passieren. Von der Arbeit nach Hause. Radwege, finde ich, sollten ausgebaut werden, sollen besser werden. Fußwege sollen besser werden, dass man einfach mehr zu Fuß gehen kann. Und ich glaube, über diese gesellschaftliche Ebene kann man dann schon sehr, sehr viel machen. Auch über die politische, über die Education. Schon auch das Wissen, wenn jemand weiß, okay, kann Krankheit mit Bewegung vorbeugen, dann ist das schon einmal im Kopf, dann hat man das im Kopf, dann ist schon einmal ein Gedanke gesät und dann kann es wirklich auch zu einer Bewegung noch kommen, wenn man sagt, okay, ich gehe mehr in die Richtung. Also ich glaube, das ist ein großes Thema.
Und Claudia, 150 bis 300 Minuten. was machst du zum Ausgleich? Oder machst du Sport zum Ausgleich vom Sport?
Genau, eben Ausgleichssportart. Aber ich bewege mich halt generell voll gern. Das habe ich eben Gott sei Dank mitgekriegt in meiner Kindheit. Und wenn es dann einmal nur spazieren gehe, ich merke halt auch, oder auch wenn mal alles zu viel wird und ich merke, jetzt muss ich mal wirklich wieder zu mir finden, dann liebe ich Spaziergänge und gehe in den Wald und merke einfach da auch, was das wieder auslöst in mir. Weil das ist ja auch, dass da wieder Glückshormone ausgelöst werden, was halt wieder Auswirkungen auf mich haben. Und das merke ich einfach, wie wirksam das ist, Bewegung, und wenn es auch nur Spaziergänge sind.
Daniel, eine Frage noch. Sport als Prävention fürs Alter, fürs Älterwerden mit dem Thema Krafttraining. Gibt es jetzt mittlerweile relativ viele Stimmen, massive Auswirkungen auf die selbstständige Mobilität dann wirklich im hohen Alter auch noch erhalten bleibt. Müsste man das irgendwie mehr den Menschen bewusst machen?
Ja, Krafttraining ist, man weiß jetzt immer mehr darüber, dass das einfach eine sehr effektive Variante ist, um ja im Alltag mobil zu bleiben. Und da gehört, glaube ich, meiner Ansicht nach schon noch mehr Bewusstsein dafür geschafft. Also ich glaube, dass noch viele, vor allem ältere Generation, eher Krafttraining noch mit Bodybuilding in Verbindung bringt. Und ja, ich will nicht ausschauen wie der Arnold Schwarzenegger und solche Sachen. Und dann sage ich meistens, ja, noch zweimal Krafttraining in der Woche, das geht sich nicht ganz aus. Aber das ist wirklich die Angst. Auch bei Frauen auch sehr oft. Sie sagen, ja, sie wollen bei zweimal Krafttraining einfach nicht so muskulös werden. Ja, das geht sie meistens nicht aus. Und das Krafttraining ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor für die Gesundheit. Und da muss, glaube ich, auch noch viel passieren, dass das in den Köpfen auch umschaltet, dass Krafttraining extrem sinnvoll ist.
Und Claudia, über das Thema Vorbilder haben wir auch schon sehr viel gesprochen heute. Oftmals sagt man, Sportler und Sportlerinnen sind Vorbilder für junge Menschen. Würdest du sagen, du bist ein Vorbild für ältere Menschen?
Das habe ich wirklich geglaubt, vor allem nach meinem Sieg im Lachtal. Aber ich bin dann so überrascht, wie oft auch Junge herkommen zu mir und junge Mädels und sagen, du bist so eine Inspiration, und mich dann auch um Rat fragen. Die werden sich halt denken, naja, wenn die Claudia mit 40 oder 50 noch fährt, dann habe ich wirklich noch Zeit für meine Erfolge. Und ich meine, mir geht da immer das Herz auf, wenn so Rückmeldungen kommen, und auch nach den Olympischen Spiele. Ich habe einen Interview-Marathon gehabt, ich habe mich gefühlt wie ein Olympiasieger. Die anderen sind schon immer hinten vorbeispaziert, die wollen sich da ausgeschieden sind, und ich habe nichts vom Rennen mitgekriegt, weil natürlich dieses Interesse, wie das möglich ist in dem Alter, eben so groß war. Und dann hat es da ein paar Artikel gegeben, und ich habe dann so viele Rückmeldungen auf Instagram gekriegt, ich bin voll das Vorbild und super, dass du das machst. Und auch kürzlich noch von einem Mädel, die mit 30 Jahren, ich glaube, Surferin wies werden. Und da haben auch alle gesagt, so quasi, du bist viel zu alt. Und sie hat dann meinen Artikel gelesen und das bestätigt sie, dass eben viel möglich ist. Und genau deswegen mache ich es halt auch. Ich will Menschen inspirieren. Wir sind eine Gemeinschaft und wir sollen Sachen eben gemeinsam machen. Und wenn ich sowas nach außen transportieren kann, dass dann manche vielleicht sagen, ah, dann probiere ich das auch. Ja, dann habe ich eins meiner Ziele erreicht.
Ja, ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Aber wir haben noch ein kleines Quiz vorbereitet. Ihr spielt nicht gegeneinander, sondern gegen uns.
Okay.
Und es funktioniert eigentlich relativ einfach. Ich lese euch jetzt 10 Fakten zu einer Sportart vor. Und ihr müsst erraten, um welche Sportart es sich handelt. Und ihr dürft gerne auch miteinander diskutieren und sprechen.
Ja, wir werden das schon machen. Wir machen das.
Der erste Hinweis lautet, die Sportart ist seit 1992 olympisch. Das wird euch jetzt wahrscheinlich noch nicht wahnsinnig viel weiterhelfen.
Seit wann ist Snowboard olympisch?
98.
Snowboard wäre zu einfach gewesen.
Ja, hast du vielleicht was umgedreht? Ja, genau.
Der zweite Hinweis lautet, Disqualifikationen kommen sehr häufig vor.
Reden wir von einer Wintersportart?
Wir werden uns nicht verraten.
Ja, wir sind nicht
verraten. Also 92 war Wim. Warte mal, ist 92 Winter gewesen?
Naja, okay, das können wir schon ausschließen. Ja.
92, wo waren die Olympischen Spiele? 1992.
Weil das war nicht Albertville, das war glaube ich nachher.
Aber ich verrate euch so viel, das waren Winterspiele.
Der nächste die haben wir die ganzen Dokus angeschaut.
Der nächste Hinweis wäre, man läuft gegen den Uhrzeigersinn.
Biathlon ist wahrscheinlich schon viel früher, oder? Gegen den Uhrzeigersinn läuft man beim Eislaufen? Eisschnelllaufen?
So Schwabtrack oder so, das ist auch
ja.
Sehr gut.
Jetzt war es sehr schnell. Beim letzten Quiz, da war die Lösung Yoga, haben wir 9 Hinweise gebraucht.
Yoga?
Also die weiteren Hinweise wären noch gewesen. Es geht darum, wer der oder die Schnellste ist. Die Zeit spielt dabei aber keine Rolle. Wird in mehreren Läufen ausgetragen. Dabei treten 4 bis 6 Läuferinnen gegeneinander an. In dieser Sportart holte Australien seine erste Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen. Es gibt einen Mixed-Staffelbewerb mit 2 Frauen und 2 Männern. Die StarterInnen fahren mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h. Dabei tragen sie schnittfeste Handschuhe. Und der letzte Hinweis wäre gewesen, der Untergrund ist eisig.
Ja, da waren wir richtig gut.
Er war jetzt wirklich sehr gut.
Claudia, sehen wir dich in 4 Jahren bei den Olympischen Spielen?
Ich sage jetzt nein. Aber ich muss so lachen, das haben sie mich vor 4 Jahren auch gefragt, ob man mich da noch sieht. Und ich, nein, in 4 Jahren. Nein, da komme ich nicht mehr. Ich war da. Ich kann mir es wirklich nicht vorstellen. Also ich sage, die WM im Montafon möchte ich unbedingt mitnehmen. Ist ein lässiger Hang, ist eine Heim-WM. Körperlich passt alles. Und wenn es eben auch nächstes Jahr noch passt und die Motivation, möchte ich das einmal auf alle Fälle mitnehmen.
Aber die Hand legen wir nicht ins Feuer.
Nein, lieber nicht, weil ich sage, ich bin mein eigenes Experiment. Wer weiß, ob ich mir dann nicht sage, naja, Claudia, jetzt bist du echt noch gut benannt, probier es. Was ist wirklich möglich?
Und dann ist er 60 auch nicht mehr weit.
Ja, das hat der Noriaki Kasai ja schon, glaube ich, vor 10 Jahren gesagt, er springt, bis er 60 ist.
Mal schauen.
Mal schauen.
Wir würden uns freuen, jedenfalls. Danke vielmals fürs Gespräch. Wirklich launig, unterhaltsam.
Danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich, fiebert mit und
denkt weiter.